3, 2, 1. Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Spielekeller. Folgenummer steht heute nicht bei mir im Browser. Ich musste auf den Spickzettel gucken. Folge 145.
So sieht's
guten
aus.
Morgen, Dennis.
Ja, guten Morgen. Ich habe gerade kurzzeitig das erste Mal seit längerem Zeit in unserem Podcast einen kurzen Druckmoment gehabt. Ich habe gedacht, jetzt müssen wir hier loslegen. Aber ganz schnell. Habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt.
Ja.
Schön.
Wir haben heute einen harten Anschlag.
Ja.
Wir möchten ja die Zeit, die wir haben, maximieren.
Das ist gut.
Und ich habe keine Folgennummer, weil bei mir steht im Spielekeller X Ubisoft.
Ja, stimmt. Das stimmt. Wir haben ein Stündchen Zeit. Das reicht uns ja meistens auch. Meistens haben wir aber viel, wir beide Vorgeplänkel, ganz viel noch. Wollen wir manchmal vielleicht immer abkürzen an der einen oder anderen Stelle?
Ja, ich frage dich natürlich, wie du mich auch gefragt hast, wie geht's dir, Dennis?
Mal kurz oberflächlich, wie es geht. Also mir geht's fantastisch. Wir haben uns ja am Freitag gesehen auf unserem Business-Event. Wir hatten einen wirklich unglaublich guten Podcast mit Heiko und Arno von den Rocket Beans. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das Event hat generell sehr viel Spaß gemacht. Ich zehre davon, wenn ich noch müde bin.
Und ich zitiere Feedback, sehr gute Folge, auch wenn Arno und Heiko die Folge eigentlich völlig alleine moderiert haben. Und ich dachte mir, so habe ich gar nicht wahrgenommen, aber es ist eigentlich optimal.
Nee, aber genau so soll es ja sein, die Gäste sollen reden. Deswegen, ich war sehr happy, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns alle da gesehen haben und gut, mir geht's richtig gut, zu früh aufgestanden, ich habe ja immer schon irgendwie seit geraumer Zeit um 8 Uhr Meetings, das habe ich früher so nicht zugelassen, aber es ist jetzt so und das wird jetzt so bis zum Ende des Jahres noch so weitergehen. Danach werde ich wieder so einen Cut machen. Ja, nee, der Cut kommt im Januar, werde ich das wieder sein lassen. Dann geht es wieder um 9 Uhr los.
Dann geht's wieder zu E-Sports-Stunden los. Keine Meetings vor 10.
Dir geht's also auch gut?
Ja, schon.
Cool. Warst du müde? Du bist ja auch nachts noch nach Hause und so.
Also ja, also die Zugfahrt, wir hatten natürlich Verspätung. Ich habe ja die glorreiche Idee gehabt, den Zug noch um 22.25 Uhr zu nehmen, zurück nach Hause. Um 14:30 war ich dann auch zu Hause. Ein bisschen später als geplant, also ein paar Minuten drauf, aber.
Ja, okay, das geht
war
ja.
War super.
Nice.
Richtig, hat Spaß gemacht. Ist halt, so letzte Stunde im Zug merkst du halt, boah, ich bin richtig müde.
Ja.
Willst aber auch die Augen nicht zumachen, weil sonst wachst du wieder in Frankfurt auf. Da dachte ich mir so, ja komm, ich bezwinge mich jetzt mal wach zu bleiben. Aber war gut. Also, ich würde das jetzt schon ein bisschen abkürzen, aber wir hätten natürlich jetzt auch echt noch viel mehr Zeit über diese Veranstaltung selbst verlieren können, das können wir mal nochmal in der nächsten Folge gerne ein Recap zu machen.
Ja, ja, gerne.
Weil da gibt es ja durchaus Dinge, die man besprechen kann.
Wir haben einen tollen Gast eingeladen, mal wieder. Also wirklich,
das immer. Muss ich
ja, jede Woche aufs Neue. Heute haben wir uns den guten Benedikt mit eingeladen von Ubisoft. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, wir haben heute eine gute Stunde oder wir haben eine knappe Stunde, so rum muss man es sagen. Und ihr habt schon gesehen, wir haben echt viele Themen, die wir mit dir heute besprechen wollen. Aber magst du mal ganz kurz sagen, wer du denn genau bist?
Ja, klar, gerne. Also mein Name ist Benedikt Grindel. Ich bin bei Ubisoft und leite einige Studios. Seit dem letzten Jahr bin ich verantwortlich für unsere Entwicklung in Deutschland, in England, in der Ukraine, in Serbien und in Bulgarien. Bin jetzt aber inzwischen seit über 26 Jahren bei Ubisoft und habe also alles Mögliche dort gemacht, bin mal im Marketing angefangen, habe mal Business Development gemacht, habe lange selber Spiele entwickelt, bin dann in den Bereich Live Operations gegangen und dann seit jetzt etwas mehr als 10 Jahren bin ich in der Studioleitung. Und das ist das, was ich jetzt gerade tue. Ansonsten reden wir vielleicht gleich ja noch mehr über Details.
Ja, du bist ja ewig lang im Geschäft. Wir fangen ja sonst auch, glaube ich, immer so ein Stück davor an. Also ich würde dich jetzt mal fragen, wie bist du denn überhaupt zum Gaming per se gekommen? Jetzt ist natürlich Fakt und das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber die Gaming-Welt sah ja noch komplett anders aus wahrscheinlich, als du deinen Einzug dann gefunden hast. Wie bist du denn ans Gaming gekommen?
Ja, gut, ich habe das erste Mal, wo ich richtig viel gespielt habe, das war tatsächlich 1985, 86. Da war ich ein Jahr als Austauschschüler in den USA und habe dann zum ersten Mal programmieren gelernt, habe sogar zum einzigen Mal selber ein kleines Spiel programmiert, das gibt's aber glaube ich nicht mehr, das ist auch wahrscheinlich ganz gut so. Und da habe ich dann die jede Freistunde genutzt, um im Computerraum, da hatte ich eine gute Beziehung zu dem Lehrer, habe ich dann immer gezockt. Das fand ich ziemlich cool und gut, das war damals noch so richtig auf dem Apple IIe war das, also da lange lange ist ja, wurde mal irgendwann die erste Maus erfunden, kurz danach oder kurz vorher, als dann der Macintosh kam. Und danach habe ich immer gezockt. Ich war jetzt so in den 80er Jahren noch nicht so der Hardcore-Zocker, aber ich habe einfach immer gerne gespielt. Und während des Studiums habe ich dann richtig viel gespielt. Und tatsächlich war das erste Spiel, was ich durchgespielt habe, von vorne bis hinten, das war wahrscheinlich sogar die Siedler. Also das, was mich nachher natürlich auch noch begleitet hat. Und ich weiß, das erste Prince of Persia, das fand ich auch absolut großartig. Das waren so meine Highlights zu der Zeit. Dann kam so Command & Conquer und solche Geschichten. Und dann irgendwann nach dem Studium hatte ich erst noch einen anderen Job, aber ich hatte mich dann weiter umgeschaut, habe ich gar nicht daran gedacht, dass man in der Spielebranche arbeiten könnte. Das war so totaler Zufall. Da habe ich bei einem der allerersten Online-Stellen merkte, das Internet war ja auch noch neu zu der Zeit. Mag man gar nicht mehr daran denken, wie wir damals gearbeitet haben und gelebt haben. Das ist ja völlig anders heute. Da gab es den Online-Stellenmarkt vom Handelsblatt Karriere direkt und da stand: Ubisoft sucht einen Assistenten im internationalen Produktmanagement. Und da habe ich gedacht, oh, das klingt aber ziemlich cool. Und dann habe ich mich da beworben, hatte echt keine Ahnung, was das bedeuten würde im Detail. Und die haben gesagt, ja, finden Sie eine gute Idee. Und so bin ich da hingekommen. So ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, sage ich mal, dass ich da wirklich dann in der Spielebranche gelandet bin. Das war jetzt nicht so ein Ziel, das ich schon immer hatte.
Ich glaube, mein erstes, ich würde sagen, richtiges PC-Spiel war damals Theme Park, wo ich viel Zeit rein versenkt habe. Aber ich habe tatsächlich, die Siedler hat mich so lange begleitet und das war auch, glaube ich, eines der, oder sogar das erste, also ich weiß gar nicht genau, aber wir haben das zumindest, du konntest das ja im Splitscreen spielen und einer durfte ja Maus bedienen und der andere konnte ja mit einem Gamepad arbeiten. Das heißt, wir haben stundenlang, haben wir zu zweit vor so einem kleinen Bildschirm gesessen und haben halt die Siedler zusammengespielt über einen Splitscreen. Und also das war wirklich, da habe ich richtig schöne Erinnerungen dran. Und die Siedler ist auch einfach, also der erste Teil ist mir echt im Herzen geblieben. Weil das war so, da haben wir auch wirklich viel Zeit rein versenkt.
Boah, mir genau das Gleiche. Ich habe auch so viel Zeit in Siedler. Was war das denn für ein Rechner? Ich hatte 284er oder 486er. War das so die Siedler 1-Zeit? Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern.
Ja, ich bin erst mit Siedler 2 eingestiegen. Ja, Siedler 1 habe ich dann nachher. Also Siedler 2, da hatte ich, ich glaube, ich hatte tatsächlich, das waren 386er. Da gab es noch so eine etwas langsamere Zwischenvariante. Ja. Das war noch nicht der richtig gute. Den hatte ich da und da konnte ich das drauf spielen. War auch, kann ich heute, glaube ich, ehrlich zugeben, hatte mir irgendjemand eine Kopie gegeben. Hatte ich nicht gekauft.
Das war früher noch ein bisschen öfter.
Ja, so, das war, und das ist auch nichts, worauf ich stolz bin. Aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich war ganz ehrlich.
Also, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob ihr einen Amiga 500 hattet oder so, aber ich habe Civilization 1, meine ich, auf dem Amiga 500 immer ganz viel gespielt. Und ich sag mal so, da hast du immer so einen ganzen Kassettenkarton mit den Disketten bekommen. Und nein, damals hat sich wirklich niemand Gedanken darüber gemacht. Hat sich auch niemand beschwert. Also, das war so, es gab noch gar keine Sensibilisierung für das Thema, hatte ich das Gefühl. Alle hatten einfach nur eine gute Zeit und haben ein bisschen gezockt mit den Möglichkeiten, die da waren.
Ja, ja,
Disketten,
genau.
Disketten, ne?
Ja.
Ich glaube, es gab so einen Formel-1-Manager, der kam auf 12 oder 14 Disketten.
Was?
Ja, und das hat ja ewig gedauert, das zu installieren, ne? Weil du musstest ja dann, also es ist ja eine ganz andere Welt gewesen, so, ne? Und dann, ja, kopieren war aber damals auch noch einfacher. Dann gab es ja dann irgendwann diese schönen Scheiben, ne, wo du die, oder du musstest das Handbuch irgendwie dir ausdrucken, weil du musstest ein Wort eingeben auf Seite 3, Absatz 2, ne, oder du hast so eine Scheibe zum Drehen gehabt und so.
Völlig,
das war echt
völlig schräg. Mir fällt gerade sogar ein, da hätte ich jetzt, weil wir jetzt gerade von alten Maschinen gesprochen, ich glaube, zum allerersten Mal habe ich sogar gespielt, noch auf einem Sinclair ZX81 hieß der, glaube ich, ne? Das war so, der war so groß wie so ein DIN A4-Zettel, den hast du an deinen Fernseher angeschlossen. Da war ich in England zu Besuch im Sommer bei einer Familie und die hatten so ein Ding und da haben wir irgendwelche Adventure gespielt. Das war wahrscheinlich das allererste Mal, dass ich am Computer gespielt habe. Vorher natürlich dann, irgendwelche Kumpels hatten immer so ein Atari, wo man dann Pong gespielt hat. Fand ich natürlich immer total cool. Aber das war dann auch dann, Spaß ging dann irgendwann doch zu Ende.
Guter aller C64.
Ja, der ist an mir vorbeigegangen, den habe ich nie gehabt.
Diese ganzen, das auch.
Den hatte ich auch, den hatte ich auch.
Man hat das aber immer schöne Erinnerungen. Ich meine, ich hab echt sehr schöne Erinnerungen an die Zeit, weil das einfach cool war zu spielen, auch so zu zweit. Ich glaube, das kannst du dir heute nicht mehr geben. Ich habe meine Fehler gemacht, ich weiß nicht, ob ihr noch Syndicate kennt, das Spiel.
Klar, natürlich.
So, habe ich ja geliebt und hatte ich super detailliert in Erinnerung. Habe ich mir irgendwann mal die Mühe gemacht, also ist auch schon, selbst das ist schon wieder Jahre her, dass ich mir mal die Mühe gemacht habe, das nochmal ans Laufen zu bekommen. Ja, ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also ich erkenne da heute nicht mehr, welche Waffen die in der Hand haben oder was die da überhaupt so machen.
Ja, ein ganz lieber Kollege von mir aus der Branche, aus Dänemark, der hat in seinem Keller wirklich eine Sammlung von diesen ganzen alten Maschinen und die laufen alle. Und manchmal schließt er diese ganz alten Dinger an und dann, also und das ist, da gehst du rein, ist wie im Museum. Das ist total cool. Also das da.
Ah, das ist, ja, da geht mein Herz. Oh, ich habe früher so viel mehr gezockt. Da müssen wir mit aufhören, wir müssen mehr über dich reden, Benedikt. Weil ich muss sagen, was ich ein bisschen verloren habe, ich spiele immer noch sehr viel Computerspiele, aber ich spiele sehr viel weniger verschiedene Spiele, sehr viel weniger. Und früher habe ich einfach alles gespielt, war mir völlig egal. Und wenn ich dann sowas höre, dass Leute noch so ganz viele alte Maschinen an das erinnern, also Flashback. Ach, ja, gut. Okay. Schön. Guter Einstieg für den Tag.
Du hast Mathematik studiert und BWL?
Ja. Genau, ja, nach der Schule habe ich erst so, wusste ich so gar nicht so genau, was ich eigentlich wohl werden will. Ich hatte viele Interessen und dann habe ich irgendwann gedacht, ich studiere einfach das, was mir Spaß macht und was ich kann. Und das war dann irgendwie Mathe, ist mir immer leicht gefallen. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie ein bisschen was Praktisches noch dazu. Dann habe ich BWL genommen. Informatik wäre auch möglich gewesen schon, aber ich habe irgendwie gedacht, ach ja, so Wirtschaft fand ich auch schon spannend zu der Zeit. Habe ich BWL als Nebenfach genommen. Dann später habe ich noch ein paar Semester Wirtschaftsenglisch dazu gemacht. Ja, das war eine schöne Zeit. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich bin relativ entspannt angegangen. Ich war zu der Zeit habe ich noch viele andere Sachen gleichzeitig gemacht, aber irgendwie war das eine Zeit, würde ich auch im Nachhinein immer sagen, würde ich wieder so machen, weil dadurch, dass ich am Ende einfach was gemacht habe, wo ich selber gut für motiviert war, dann konnte ich gut weitergehen danach. Das war echt schön.
Wie locker er über ein Mathestudium spricht.
Ja, wobei ich muss dazu sagen, also in der Schule, da ist mir Mathe immer leicht gefallen. Da musste ich eigentlich nicht dafür tun. An der Uni gab es immer noch ein paar Leute, die ganz wenig dafür tun mussten. Da gehörte ich dann eindeutig nicht mehr dazu. Also da hat man dann schon gemerkt. Ich habe auch ganz kurz gedacht, Mathe-Prof wäre auch ein guter Job. Aber das passte dann doch nicht. Also ich habe das gut geschafft, alles wunderbar. Ja. Aber da habe ich dann gemerkt, es gibt dann auch noch mal eine andere Stufe von Mathe-Talent, wo ich nicht mehr dabei war.
Wie ging es dann für dich weiter? Wie bist du in den Bereich gekommen?
Ja, wie gesagt, ich habe direkt danach, das war einfach eine Gelegenheit, habe ich ganz kurz bei einer Firma gearbeitet, die in Frankreich, auch in Frankreich interessanterweise, Teppichboden herstellt und habe ich in der deutschen Niederlassung so gearbeitet und habe da Marketing-Support gemacht. Marketing fand ich immer schon spannend, habe auch in meinem BWL-Bereich war Marketing einer meiner Schwerpunkte. Ich habe tatsächlich meine Prüfung gemacht bei einem der deutschen Marketing-Päpste, Professor Dr. Meffert. Das war so eine ganz große Nummer, der ist, glaube ich, inzwischen schon lange emeritiert, aber das fand ich wirklich super.
Aber der ist ja auch, sorry, wenn ich jetzt so ins Wort falle, aber der ist ja auch heute noch, glaube ich, in jedem Buch, ne? Also,
ja, der taucht.
Ich weiß gar nicht, wie viel Meffert-Sachen ich irgendwo lesen musste, auch gelesen habe. Ja, weil tatsächlich ist das ja schon ein Urgestein.
Ja, nee, auf jeden Fall. Das war schon auch ein inspirierender Typ. Und dann habe ich das halt gemacht, aber mir war klar, ich möchte irgendwas anderes tun. Ja, und wie gesagt, dann habe ich immer weiter geschaut, was sind so Jobs, die ich interessant finde. Ich habe auch nur ganz wenig Bewerbungen geschrieben, weil ich gedacht habe, nee, wenn das nicht so ganz passt, habe ich das nicht gemacht. Und am Ende hatte ich zwei Stellenangebote, eins von den deutschen Herold-Versicherungen in der Unternehmenskommunikation und eins von Ubisoft, als, habe ich ja vorhin ja schon erzählt, als Assistent im internationalen Produktmanagement. Ich weiß noch, meine Eltern fanden die Versicherung natürlich was viel Solideres. Und ich habe dann gesagt, ach nö, ich habe dann doch mehr Lust auf die Spielefirma. Und dann bin ich dahin gegangen. Das war dann in Düsseldorf. Ubisoft war ja seit 1994 schon mit einer Marketing- und Vertriebsniederlassung in Düsseldorf gewesen. Und das war so ein total cooles Büro in so einer alten Café-Rösterei und mit richtig schönen, so loftmäßigen Büros teilweise. Ist alles so ein bisschen verwinkelt und irgendwie total nette Stimmung und gute Leute. Und da habe ich gedacht, ja, das fühlte sich gut an. Und dann bin ich da hingegangen und habe angefangen, Computerspiele zu vermarkten.
Wie sah denn die Vermarktungslandschaft aus? Weil das war ja auch noch komplett anders, als du es heute ja machst wahrscheinlich. Ne? Also aber auch noch, du hast ja ganz andere Mittel auch nur zur Hand. Also wie sah das denn operativ für dich aus?
Naja gut, damals waren natürlich das Wichtigste für uns, würde ich fast sagen, war damals natürlich die Presse. Also damals hatte ja eine GameStar war gerade richtig im Aufstieg, eine PC Games, die ging ja auf über 300.000, ich glaube sogar teilweise über 400.000 Exemplare pro Monat. Und dann gab es dazu noch die PC Action und die Powerplay und die PC Joker und dann die ganzen Konsolenmagazine. Jetzt habe ich sicherlich auch noch welche vergessen von den PC-Magazinen. Es gab 6, 7 große PC-Magazine. Bravo Screen Fun war ein Riesending auch.
Oh ja.
Also da waren wirklich, und die ganzen Leute, die da gearbeitet haben. Und ich war natürlich dann, weil ich jetzt gar nicht so mich mit der Branche beschäftigt hatte, ich war einfach zu Hause am Zocken, aber ich war gar nicht so tief drin, war das ganz interessant, wenn ich dann Freunde von mir getroffen habe und ich sagte dann, ja, ich war jetzt gerade bei der Zeitschrift und habe mit dem und dem Typen, oh Wahnsinn, das sind ja total bekannte Leute, und ich so, oh spannend. Ich weiß noch, eine meiner ersten Pressetouren habe ich gemacht mit, Pressetouren war deswegen auch super wichtig, wir sind also dann mit den Entwicklern dann rumgefahren. Und ich hatte ja mit der Entwicklung selber noch nichts zu tun. Ich hatte aber, und das war ganz cool, ich hatte aber dann die Spiele, die wir zwar gepublished und auch vermarktet haben, aber die wir nicht selber entwickelt haben, habe ich viele von denen betreut. Und eines meiner ersten Produkte war V2000 von David Braben. Er ist natürlich ein echtes Urgestein der Branche. V2000 war jetzt ein bisschen zu kompliziert und zu komplex, glaube ich. Das war ja quasi die neue Variante von Virus. Das ist ein ganz, ganz klassisches Spiel aus den 80er Jahren, wo du mit so einem Gleiter da durch die Gegend fährst und dann wirklich auch eine spannende Spielmechanik hattest. Aber allein diese sehr physikalisch korrekte Steuerung von diesem Raumgleiter hat viele Leute etwas überfordert, muss ich dann dazu sagen. Aber mit dem bin ich dann auf Pressetour gefahren. Ja. Oder dann war ich, wir haben dann Spiele von 3DO vermarktet. Die haben ja, nachdem sie ihre Konsole da nicht ganz so erfolgreich an den Markt bringen konnten, dann auch viele Spiele entwickelt. Und dann bin ich damals mit Peter Steinlechner, heute bei Golem, damals bei der GameStar, nach San Francisco geflogen. Und dann haben wir die in ihren Räumen da besucht. Und dann war Trip Hawkins mit im Raum. Und der sagte, Wahnsinn, Trip Hawkins, das ist ja im Endeffekt der Gründer von EA gewesen. Und das habe ich dann so, alle Leute waren so ganz erstaunt. Der heißt halt Trip Hawkins, was steckt denn dahinter? Also da war ich so ein bisschen unbedarft, muss ich sagen. Ich war halt, wie gesagt, ich war nur an den Spielen interessiert und nicht an den Leuten, die gemacht haben. Das kam dann erst. Und das war so unser Ding. Ne? Wir sind halt dann zu den Entwicklern gefahren, dann wurden Interviews geführt und der Rest war so ganz klassisches Marketing. Zu der Zeit gibt's ja heute auch noch, dass dann deine Anzeigen geschaltet. Bei ganz großen Titeln hat man vielleicht mal ganz vorsichtig über Fernsehwerbung nachgedacht, irgendwelche Kooperationen. Ich weiß, damals haben wir für Racing Simulation, wir hatten die beste Formel 1 Rennsimulation, die haben wir sogar selber gemacht. Da hatte meine damalige Chefin, war dafür weltweit verantwortlich. Dann haben wir mit dem Management von Michael Schumacher gesprochen und mit irgendwelchen deutschen großen Stars, um zu gucken, ob wir da Verbindungen machen können. Wir haben natürlich die Messeauftritte organisiert. Damals war es die Cebit Home, eine echte Computerspielemesse in Deutschland, hatte noch keiner nachgedacht. Auf der Cebit Home war ich, das war auch total spannend. Also das war so die klassische Marketingwelt zu der Zeit, würde ich sagen.
Wie bist du dann vom Marketing weitergegangen?
Ja, dann, das habe ich, wie gesagt, so 1,5, 2 Jahre gemacht. Am Ende habe ich dann die Verantwortung übernommen für das Marketing von unseren Spielen, die sich eher an Kinder gerichtet haben. Wir hatten also eigene Lernspiele. Tim 7, weiß ich, ob das, wenn ihr das kennt, dann würde ich den Hut ziehen. Das war also so eine richtige Lernspielreihe. Tim 7, Deutsch, Mathe, Englisch, glaub ich, für die 5., 6., 7. Klasse oder so, konnte man, war echt nett gemacht. Und Rayman gab es mal, Rayman English. Und dann haben wir sogar für Star Wars Spiele, Star Wars Pit Droids, ein absolut geiles Spiel. So ein bisschen wie Lemmings im Star Wars Universum mit diesen Boxendroiden. Und dann hat Ubisoft damals eine Schwesterfirma gegründet, die sich mit Spielen für mobile Plattformen beschäftigt hat. Da kam die WAP, das WAP-Protokoll kam raus. Und dann haben die gesagt, das machen wir jetzt. Und dann haben die mich gefragt, ob ich Lust hätte, da einzusteigen. Ich hatte auch ein Angebot, nach Frankreich in die Zentrale zu gehen, ins strategische Marketing oder eben in diese mobile Geschichte. Und ich fand das mit dieser mobilen, Frankreich klang auch nicht schlecht, aber diese mobile Spiel, das war was ganz Neues. Im Nachhinein war es auch ein bisschen vor der Zeit. Es gab ja noch keine Smartphones. Also man hat wirklich dann auf so einem alten Nokia mit diesen winzigen Displays, Schwarz-Weiß-Display gespielt. Und dann haben wir so Text-Adventure gemacht. Und im Wesentlichen waren es, glaube ich, Text-Adventure. Und ich habe dann mit den großen Mobilfunk-Providern gesprochen, die dann alle ihre Portale aufgebaut haben. Damals haben wir noch gedacht, die Mobilfunk-Provider, die sind die großen Gewinner, die werden das ganze Geld verdienen. War im Nachhinein natürlich totaler Quatsch gewesen. Als dann das Smartphone rauskam, war das alles anders. Das habe ich dann für ein Jahr gemacht. Und dann plötzlich, weiß ich, werde ich nicht vergessen, habe ich oben bei uns im zweiten Stock im Büro an der Zimmerstraße in Düsseldorf gesessen und irgendjemand sagte, irgendwas passiert, irgendwas ist in der Mache. Wir sind mal gucken, was passiert. Und ich war, was passiert denn? Und dann erzählte jemand, ja, wir kaufen Blue Byte vielleicht. Und das fand ich natürlich ziemlich cool. Und dann kam auch wenig später, kam dann die Nachricht raus, jawohl, wir haben gerade Blue Byte gekauft. Und das war zu dem Zeitpunkt in Mühlheim an der Ruhr. Und das war ja auch ein kleiner Publisher, nicht nur ein Entwickler, hat also einige Spiele im Portfolio gehabt. Natürlich wurde es gekauft, vor allen Dingen wegen der Siedler, vielleicht auch ein bisschen noch wegen Battle Isle. Dann gab es noch Il-2 Sturmovik, eine ganz schöne Flugsimulation, also ein paar schöne Produkte waren damals dabei. Und ich fand das natürlich total spannend, dass die jetzt bei uns im Portfolio sind, aber dann eine Woche später kam meine Chefin zu mir und sagte, Benedikt, wir brauchen jemanden, der dahin geht. Die können Spiele entwickeln, das ist alles wunderbar, aber die sind natürlich gar nicht im Ubisoft-Kontext. Du kennst Ubisoft gut. Wir würden dir anbieten, dass du als Projektleiter dahin gehst. Und dann bin ich nach Mühlheim gefahren mit dem Zug und die Eppinghofer Straße rausgelaufen und dann ging man rechts in so einen Innenhof rein, so ein altes Möbelhaus, und da hatte Blue Byte die Räume so richtig anarchisch ausgestattet, also ein bisschen chaotisch auch, weil ich das mal ganz vornehm und freundlich ausdrücke, aber irgendwie eine coole Truppe. Und ja, dann hat er mir das angeboten, ob ich das mache. Und dann bin ich am 1. April 2001 bin ich angefangen. Genau 3 Jahre, nachdem ich bei Ubisoft angefangen bin, war ich dann bei Blue Byte.
Als Projektleiter in dem ersten Schritt.
Genau, da war ich Projektleiter oder Producer, sagt man heute. Ne?
Okay.
Also hatte natürlich, weiß ich nicht, ich kannte inzwischen natürlich die Spielebranche. Ich hatte ja auch in meiner Zeit im Marketing immer sehr engen Kontakt zu Entwicklern gehabt. Also ich wusste schon so ein bisschen, worauf ich mich da einlasse. Aber da war ich natürlich auch noch, bin ich auch noch ein bisschen naiv an das Thema rangegangen, muss ich auch sagen. Haben wir schon auch noch viel gelernt. Vor allen Dingen, weil ich dann festgestellt habe, dass die Aussage, die wissen ja genau Bescheid, wie das so funktioniert, nicht mehr ganz stimmte. Denn in den Wochen und Monaten vorher, Siedler 4 war gerade auf den Markt gekommen, hatten die einen unglaublichen Exodus von erfahrenen Leuten. Also eigentlich waren alle Leute, die Siedler 4 verantwortlich geleitet hatten, irgendwann mal, waren eigentlich fast alle weg. Und das habe ich aber natürlich dann erst mit der Zeit rausbekommen. Okay, du hast den Job eigentlich erst eine Woche gehabt, bevor ich gekommen bin. Ich dachte, du wärst jetzt der immer schon in der Position gewesen. Und das hat sich dann herausgestellt. Ich war eine tolle Zeit. Ja, ich will das jetzt gar nicht. Ich sehe das im Nachhinein eigentlich sehr, sehr positiv, weil ich sehr viel lernen durfte. Aber ganz ehrlich, die ersten 4 Wochen habe ich im wörtlichen Sinne erstmal aufgeräumt. Ich weiß, da war ein Zimmer in der Mitte von diesem Büro. Man muss sich vorstellen, Möbelhaus, ne? Da hast du dann Riesenflächen und in der Mitte sind dann ganz viele Zimmer ohne Fenster. Da war ein Zimmer, wo einfach alles reingestellt wurde. Ja? Da stand immer alles drin. Ein Riesen. Und da habe ich gesagt, okay, das räumen wir jetzt komplett leer. Da haben wir einen Projektraum gemacht mit einer riesengroßen Tafel an der Wand. Und dann haben wir erstmal habe ich einfach geguckt, wer ist hier eigentlich alles und wie wollen wir das eigentlich machen. Und viel gelernt dabei. War echt super.
Ich meine, am Ende des Tages, das, was du studiert hast und das, was du dann zu diesem Zeitpunkt gemacht hast, ja sicherlich nicht komplett beisammen und sehr nah. Wie bist du mit der Rolle umgegangen? Also wie bist du daran gewachsen? Was waren so deine Herausforderungen auch?
Ja, Mathe hat mir schon ein bisschen den Vorteil gegeben, dass er jetzt Programmierer nicht mir so völligen Quatsch erzählen konnten. Ne? Also da ist ja schon viel Logik dahinter. Und ein Spiel wie Siedler, das natürlich auch im Endeffekt einen starken Simulationsaspekt hat. Also da konnte ich schon, recht kompetent über Dinge mitreden und war da nicht völlig naiv. Aber natürlich hast du recht, da waren natürlich Leute, die seit vielen Jahren das gemacht haben. Komme ich da rein. Ich glaube, was natürlich ein Vorteil für mich war, zu der Zeit war die Branche ja im Prinzip, die deutsche Games-Branche ist im Prinzip aus Leuten entstanden, die überhaupt nicht studiert haben oder die ihr Studium abgebrochen haben, also die eigentlich im klassischen Bildungsweg eher so, würde man damals sagen, gescheitert waren und plötzlich dann super erfolgreich Spiele entwickelt haben. Von daher war da schon eine sehr, sehr große Offenheit. Also ich bin da reingekommen und das war schon so, dass ich da gut aufgenommen wurde. Was mir, glaube ich, sehr viel geholfen hat, vielleicht am Anfang sogar viel mehr als mein Studium, dass ich viele Jahre im Sport als Trainer unterwegs war. Also ich habe in gewisser Weise so eine Erfahrung gehabt, mit Menschen zu arbeiten und irgendwie die anzuleiten. Und war irgendwie 14 Jahre Jugendtrainer im Handball und da habe ich so schon schnell gemerkt, das hilft mir dann schon sehr. Also da ist im Prinzip, ich habe ja auch ein Team, wir haben auch ein gemeinsames Ziel und da konnte man ganz viel mitnehmen. Aber ich habe tatsächlich auch die ersten Wochen häufig an meinem Schreibtisch gesessen und habe mir ein Buch über wie mache ich Projektmanagement. Ich hatte ein sehr gutes, das steht hier sogar noch irgendwo, das könnte ich, aber finde ich jetzt gerade nicht hier sicher.
Also die Empfehlung damals, ist nun spätestens im Nachgang.
Genau, habe ich damals gehabt. Das habe ich mir durchgelesen, während ich da saß. Und ich weiß doch, wie mein Kollege mir sagte, er fand es am Anfang total schräg, dass ich da anfange und mich dann erstmal morgens hinsetze und ein Buch lese. Ich sage, ja, ich hatte so das Gefühl, dass das ganz hilfreich ist. Also wie gesagt, das war ein spannender und lustiger Einstieg irgendwie. Aber man konnte da auch, ich konnte halt auch am Anfang einfach viel Positives einbringen, weil ich glaube, für die Firma war das schon so ein bisschen Schock. Der alte Chef hatte die Firma verkauft. Der hatte den Leuten vorher damals gesagt, wir gehen vielleicht an die Börse. Die hatten also erwartet, wir gehen an die Börse und wir profitieren da alle von. Dann wurde die Firma plötzlich verkauft. Ganz viele Leute waren weg. Und da bin ich reingekommen. Also in eine Situation, wo ich auch einfach viele Dinge erstmal verbessern konnte, ja, wo ich einfach gesagt habe, so machen wir das jetzt und mit dem Team da natürlich vor Ort. Ich war jetzt auch nicht der Einzige, der da in der Führungsverantwortung war, aber wir konnten schon dann auch, sage ich mal, Dinge positiv anstoßen. Das war eigentlich ganz, ganz, ganz angenehm. Ich konnte viel experimentieren.
Ist ja auch schön, dass du dem jetzt so diesen positiven Spin gibst und dass das dann ja am Ende auch halt so funktioniert hat und du das auch noch so dann umgesetzt hast, weil es ja, glaube ich, immer Risiko und Chance, ne? Jetzt hast du, wie gesagt hast, ne, so, hey, irgendwie gehen wir doch nicht an die Börse und hier sind viele Leute weg und oh, da kommt jetzt jemand anderes rein, ne, von der anderen Firma und ist der jetzt hier, um uns irgendwie, ne, also räumt auch auf, jetzt in Anführungsstrichen, so räumt er jetzt auch noch mehr auf, also gibt es irgendwie auch Personal. Du weißt ja halt nicht, also ich finde das immer schwierig, weil gerade bei so Übernahmen, ne, das haben wir ja auch schon ganz oft hier diskutiert, das kommt ja auch ganz oft mit irgendwelchen Redundanzen, irgendwelchen Synergieeffekten, so, ne? Dann weiß man ja auch erstmal gar nicht, oh, ist der jetzt hier, um hier die Köpfe abzuschlagen oder kommt der jetzt, um hier was Schönes draus zu machen? Ne? Das ist, glaube ich, beides. Also ist ja Chance und Risiko, aber es klingt ja schon jetzt so im Gesamtkonstrukt eher positiv.
Ja gut, ich habe natürlich jetzt, also einmal auch nur meine Perspektive. Ne? Und es gab natürlich auch schon Bereiche, da habe ich dann aber zum Glück nichts mit zu tun gehabt jetzt für mich. Ich konnte wirklich mich aufs Aufbauen konzentrieren. Es gab aber auch Bereiche, die wir abgebaut haben. Zum Beispiel war damals ja auch Bluebyte eigentlich ein Publisher. Ne? Also wir hatten ja einen Publishing-Bereich, da gab es eine Marketingleitung, da gab es eine Vertriebsleitung, da gab es Leute im Community-Management. Ich habe jetzt noch einen ganz lieben Kollegen hier in Düsseldorf sitzen, der damals gerade auch angefangen war im Trade-Marketing bei Bluebyte. Einige von denen sind dann halt übernommen worden. Aber wir haben natürlich auch einfach Rollen gehabt, die nicht benötigt worden sind. Also es sind zu der Zeit auch Rollen abgebaut worden. Bluebyte hatte auch eine recht große Testabteilung. Die war noch gar nicht schlecht. Und die sind am Anfang in die Ubisoft-Testabteilung integriert worden. Aber perspektivisch dann halt auch kleiner geworden. Das war also schon auch, gab es auch diesen Aspekt, aber ich war halt eher derjenige, der kam, um dann mitzuhelfen, dass was Neues aufgebaut wurde. Von daher, für mich war das wirklich eine rein positive Zeit und aus der Zeit habe ich auch immer noch viele gute Kontakte zu Leuten, mit denen wir damals das neu angefangen haben. Man muss aber auch dazu sagen, das war natürlich gar nicht einfach, denn das Gerüst des Teams war natürlich im Endeffekt doch viel unerfahrener, wie ich vorhin schon gesagt habe, als wir so am Anfang vermutet haben. Und wir haben uns dann auch nach einer Zeit Unterstützung reingeholt. Und zwar sind dann die drei Gründer der Firma Fanatics dazugekommen. Die sind als Consultants mit eingestiegen und die waren auch in Mülheim an der Ruhr. Die waren so ein bisschen in den Phänomedia-Strudel geraten. Das war ja auch eine Geschichte der deutschen Branche, die ein bisschen abgefahren war. Und haben also dann auch geguckt, was machen wir weiter? Und wir haben halt gerade Unterstützung gesucht. Und die waren alle bei Blue Byte vorher gewesen und der Projektleiter und Hauptprogrammierer von Siedler 2, Thomas Häuser, der war auch einer der Gründer von Fanatics. Das heißt, wir haben uns auch dann schon etwas, sag ich mal, altes Know-how, die mögen mir das verzeihen, wieder reingeholt und das hat dann auch schon sehr geholfen, dass wir dann mit Siedler 5 ein Spiel auf den Markt gebracht haben, das sicher nicht perfekt war, das aber insgesamt sehr gut funktioniert hat.
Spulen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Ich hab jetzt schon Angst, dass wir nicht alles fragen können, was wir noch im Schirm haben. Wir gucken jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne, ja. So Richtung 2014. Wie ging es insgesamt weiter für dich? Und
ja, wie gesagt, nachdem ich dann ja viele Jahre da in der Entwicklung gearbeitet habe und dann am Ende kam halt der ganze Bereich Online-Games, Live-Operation dazu, also Free-to-Play, da haben wir dann ja mit Siedler Online auch und auch ein paar anderen Online-Spielen was gemacht und da bin ich in dem Bereich eingestiegen, fand ich super spannend. Und dann 2014, dann, wie du sagst, hat dann meine damalige Chefin, die mich auch schon eingestellt hatte, vor 16 Jahre vorher, hat mir dann eröffnet, übrigens, ich gehe und sie könnte sich gut vorstellen, dass ich das übernehme. Und dann habe ich mit ihrer Chefin wiederum gesprochen in Frankreich und ja, dann habe ich den Job bekommen und habe dann die deutschen Studios geleitet. Das war zu dem Zeitpunkt sowohl Düsseldorf als auch Mainz. Wir hatten ja Related Designs, die 1995 gegründet worden waren, schon teilweise vorher übernommen über den Sunflower Deal und sind dann halt, haben die dann voll übernommen und seit 2014, also mehr oder weniger als ich übernommen habe, gehörten die dann auch voll zu uns. Ich hatte also zwei Studios mit, ich müsste jetzt mal gucken, so etwas über 200 Mitarbeitenden zusammengenommen. Anno und Siedler und einige andere Spiele. Und wir sind dann sehr stark eingestiegen, auch in den Bereich Co-Development. Wir haben also dann wirklich zu dem Zeitpunkt begonnen zu sagen, wir müssen uns ein bisschen mehr öffnen. Wir bringen eine große Expertise ein. Wir haben richtig gute Entwickler. Ubisoft hat weltweite Teams. Lass uns mal gucken, was wir da machen können. Und dann habe ich sehr viel investiert, dass wir wirklich an großen Marken mitgearbeitet haben. Eines der ersten Spiele, wo wir dann eingestiegen sind, war Rainbow Six Siege, das war im Nachhinein eine sehr gute Wahl, weil das muss ich jetzt euch nicht sagen, ne? Im E-Sports-Bereich seid ihr tätig, das ist natürlich eine super Sache, da haben wir bis heute ein großes Team dran und haben aber inzwischen an vielen anderen großen Marken mitgearbeitet, haben dann auch, weil wir gemerkt haben, dass das gut funktioniert, haben dann im Jahr 2018 zusätzlich das Studio in Berlin gegründet, wo wir dann am Anfang insbesondere an Far Cry mitgearbeitet haben und so hat sich das dann weiterentwickelt und heute sind wir mit 700 Leuten in Deutschland sicherlich, wir sind was die reine Entwicklung betrifft, sind wir die größte Firma in Deutschland und als Arbeitgeber, glaube ich, wir haben ja drei Unternehmen in Deutschland, einmal die Entwicklung, für die ich verantwortlich bin, dann im mobilen Bereich noch Kolibri in Berlin und dann noch den gesamten Marketing- und Vertriebsteil, sind wir insgesamt in Deutschland, glaube ich, der zweitgrößte oder drittgrößte Arbeitgeber, also sind jetzt inzwischen da schon ganz gut aufgestellt und ja, das mache ich seitdem.
Kannst du das einmal einordnen? Also wenn du jetzt sagst, 700 Mitarbeiter, du hast jetzt von den drei Säulen gesprochen und so, kannst du einmal das Ganze vielleicht in den Ubisoft Gesamtkontext einordnen?
Ja, klar. Also Ubisoft hat weltweit über 18.000. Davon arbeiten die meisten in der Entwicklung. Wir sind ja eine der Firmen also nicht die größte, aber es ist immer so ganz knapp, von daher ist es immer schwer, das zu sagen, aber wir sind mit die größten mit der eigenen internen Entwicklungskapazität. Wir haben weltweit um die 35 Studios in vielen, vielen Ländern, ich glaube auf fast allen Kontinenten, auch natürlich ein großer Schwerpunkt in Europa. Da ist Frankreich unser größter Standort, nicht ganz erstaunlich, da kommt Ubisoft her. Deutschland ist aber dann auch schon wirklich sehr groß, große Standorte auch in Osteuropa, Rumänien sehr groß, Ukraine recht groß, England. Und dann natürlich haben wir sehr schnell auch angefangen zu gucken, was geht denn sonst. Und in Quebec haben wir heute natürlich unser größtes Studio mit Ubisoft Montreal. Und insgesamt sind auch in ganz Kanada und in den USA, das ist unsere heute intern größte Entwicklungskapazität. Und wie gesagt, im Vertriebsbereich sind wir natürlich inzwischen wie viele andere auch recht zentral aufgestellt. Da wird viel von Frankreich gesteuert. Es gibt aber hier vor Ort auch immer noch Teams, die das natürlich für den deutschen Markt dann oder für den deutschsprachigen Raum, muss man in dem Fall sagen, unterstützen. Und dann gibt es im mobilen Bereich, hat Ubisoft in den letzten 10 Jahren immer wieder mal ganz spezifisch sich Firmen ausgesucht und mit denen verhandelt und teilweise übernommen. Und da ist eben Kolibri, einer aus Berlin, die über durch die Idle Games ja sehr bekannt geworden sind, Idle Miner Tycoon und so weiter. Und die werden aber, da haben wir zwar eine gute Verbindung zu, aber die werden anders geleitet. Wir haben ein anderes Management aus Frankreich.
Eine Sache, die ich übrigens heute dann erst gelernt habe, beziehungsweise gestern, ältester Videospielehersteller, ich weiß nicht, ob du es irgendwo schon erwähnt hattest, aber das war mir, also ich habe da ehrlicherweise mir noch nie die Frage gestellt, aber fand es dann total spannend, überhaupt einmal zu verstehen, ach krass.
Ja. Also, Bluebyte ist in Deutschland der älteste.
Ja.
Ein anderer wirklich alter ist Related, wie gesagt, Bluebyte 88, Related 95, jetzt beide Teil von Ubisoft. Ich kenne keinen in Deutschland, der noch älter ist. Gibt schon die eine oder andere Firma, wo wir manchmal uns fragen, wann war genau die Gründung, aber da sind wirklich ganz wenige und wir sind auf jeden Fall der älteste, der jetzt auch wirklich relevant ist. Und Ubisoft selber ist gegründet worden 1986, also ist nochmal 2 Jahre älter tatsächlich.
Schöner Jahrgang.
Ja, aber wenn du so mal, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, Dennis, aber wenn ich jetzt hatten wir ja gerade auch diesen Anschnitt, wenn ich jetzt an meine, ich sag mal, Spielehistorie zurückdenke, also gerade was jetzt wirklich PC-Spiele angeht, ne, lass mal alles andere raus. Also Bluebyte hat ja auch damals Incubation gemacht, ne? Das war doch 97. So,
genau.
Das haben wir. Also ich erinnere mich immer an diese Multiplayer-Spiele, weißt du, wir haben, also weil du konntest das ja, das war rundenbasiert, das war immer ein bisschen weird, weil du musstest halt weggucken, während der andere dran war, aber du konntest das halt wunderbar irgendwie immer rundenbasiert spielen. Wie gesagt, Siedler haben wir halt ohne Ende irgendwie Zeit reingesteckt. Bevor Rainbow Six Siege kam, gab es ja auch noch diese ganze Rainbow Six Serie.
Rainbow Six, ja, auch, super.
Wo du ja auch einfach zusammenspielen konntest. Du konntest die Kampagne ja zu zweit spielen. Ja. Und also diese ganzen, ich denke halt tatsächlich, so an, wenn ich an diese alte Zeit denke, denke ich immer ganz viel an diese Koop-Spiele, die wir auch einfach alle durchgesuchtet haben. Ne? Und das zieht sich echt wie so ein roter Faden durch. Also das ist schon echt abgedreht, was, ich sag jetzt ihr, ne, so im Gesamtkonzept, was ihr da alles gemacht habt und wie weit das einfach auch zurückgeht. Das,
ich habe gerade Memory Lane,
also ich kriege hier gerade gute Memories.
Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, da war Bluebyte auch damals schon sehr, sehr früh. Wir hatten ja den Bluebyte Game Channel. Ich weiß nicht, ob sich da jemand dran erinnert. Es gab also wirklich schon so eine Online-Gaming-Plattform zu einer Zeit, wo das eigentlich wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu früh war. Und da wurde schon viel drauf geschaut. Und Incubation ist ein Spiel, auf das wir immer wieder angesprochen werden. Und interessanterweise hat der Incubation Game Designer Andreas Nitsche war dann nachher in meinem Team, als wir Siedler 7 gemacht haben, was mein letztes großes Spiel war, das ich selber entwickelt habe. Und das finde ich ganz besonders toll. Da bin ich vielleicht ein bisschen beeinflusst, aber ich habe mich sehr gefreut, als vor kurzem in irgendeinem Artikel gesagt wurde, die besten Siedler-Spiele aller Zeiten, und da kam Siedler 7 für viele etwas überraschend auf Platz 2 und ich finde absolut verdient. Und da war Andreas Nitsche dann wieder der Creative Director. Also da haben sich auch manchmal so die Bögen geschlossen. Ja, das auf jeden Fall so. Und heute sehen wir natürlich, dass viele von diesen Dingen, ich meine, heute findet natürlich alles online statt, und da war der Bluebyte Game Channel tatsächlich ein ganz frühes Beispiel dafür.
Nach vorne gerichtet, wenn wir mal darüber sprechen, wo seid ihr gerade dran? Was sind so die Projekte, wo der Fokus drauf liegt? Wo seid ihr da gerade unterwegs?
Ja, wir haben natürlich einen ganz großen Titel, an dem wir gerade jetzt ganz konkret in Deutschland arbeiten. Dann ist das Anno 117, Pax Romana. Das ist für uns wenn man jetzt in die Anno-Reihe zurückschaut, war das ja auch für uns Wahnsinn, dass wir da, was über die Zeit passiert ist. Und dann kam natürlich mit Anno 2205, sag ich mal, so eine kleine Delle. Und die Frage war, wie geht das mit Anno weiter? Und wir haben dann bei Anno 1800, und das ist vor allen Dingen, geht das natürlich an das Team in Mainz, wirklich da wie Phönix aus der Asche einen neuen Launch hingelegt, der wirklich absolut top war und der viele Jahre lang super funktioniert hat. Das meistverkaufte und meistgespielte Anno aller Zeiten. Und jetzt ist natürlich das quasi der nächste Schritt. Wir haben jetzt zwischendurch ja viel Neues gemacht. Wir sind zusätzlich auf die Konsole gegangen. Natürlich ist ein Strategiespiel immer im PC zu Hause. Das wird es auch bleiben. Aber das funktioniert auf der Konsole auch, gerade für viele Konsolenspieler, überraschend gut. Gerade die Steuerung, wo immer so eine große Skepsis da war. Da wollen wir jetzt natürlich einfach den nächsten Schritt hinlegen. Und dazu kommt das natürlich, also da ganz persönlich das Zeitalter im alten Rom, Pax Romana, in der, also die große russo-römische Friedenszeit, ist natürlich gigantisch. Ich meine, Anno ist eine, im Endeffekt eine Weltenbausimulation, wenn man so will, ein Empire-Builder. Und das ist das klassische Empire. Da ist das alles, hat das alles angefangen. Da sind Städte und Zivilisationen ja wirklich errichtet worden. Von daher, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und das Team macht einen absolut herausragenden Job. Aber natürlich sind wir an vielen anderen Spielen dran. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Rainbow Six Siege, ja, wo ja wirklich ständig neue Dinge kommen. Da sind wir mit einem großen Team dran. Wir hatten gerade hier ein Meeting auch mit unserem verantwortlichen Lead-Team, die in Montreal daran arbeiten. Aber wir sind hier einer der wichtigsten internationalen Partner von Anfang an. Wir haben halt noch an ein paar anderen Spielen, die ich jetzt alle nicht so erwähnen kann, leider, weil die noch nicht bekannt gegeben worden sind. Aber wir haben einiges im Köcher und wir sind halt wirklich auch gerade an großen internationalen Marken dran, an großen Franchises, was für uns auch eine großartige Gelegenheit ist, weil das natürlich in Deutschland immer noch die Ausnahme ist. Also wir versuchen auf der einen Seite Spiele wie Anno einfach größer zu machen. Anno wird jetzt nicht morgen so viel verkaufen wie in Assassin's Creed. Dafür ist es einfach auch ein anderes Spiel und eine andere Zielgruppe. Aber wir können das sicherlich doch mal deutlich nach oben bringen. Aber auf der anderen Seite, um dann eben auch auf der richtigen Blockbuster-Ebene in den Verkaufszahlen mitzuspielen, sind wir halt schon seit über 10 Jahren jetzt dabei, genau diese internationalen Co-Entwicklungen hier zu machen und das Know-how einfach immer weiter aufzubauen. Und das sind unsere beiden großen Schwerpunkte, die wir haben.
Also ganz kurz mal eine Lanze für Anno zu brechen. Ich erinnere mich immer sehr gerne schon an die Anno 1602 Zeiten. Was hab ich da Zeit? Und wenn du sagst, natürlich gucke ich mir nicht alle Verkaufszahlen an, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn ich an Anno denke, als junger Mensch, denke ich für mich immer absoluter Blockbuster. Mir egal, was irgendjemand anders erzählt, was für andere Games. Ist natürlich auch meine Welt, muss ich fairerweise sagen. Da fühle ich mich sehr zu Hause. Für mich ist er absolut Anno ist generell, also auch neben Siedler und so, das sind natürlich genau die Games, die ich immer in meinem Leben favorisiert gespielt habe. Also da kommen wir heute hier sehr gut zusammen.
Ja, welche Insel fährst du zuerst an, ne? Holst du dir Kakao und Gewürze oder fängst du erstmal mit den Basics an?
Das ist die Frage. Ja, und man muss auch sagen, dass in Deutschland Anno auch sich auf diesem absoluten Top-Niveau verkauft, ne? Also der Heimatmarkt war einfach am Anfang immer der wichtigste. Ja. In Deutschland ist der Unterschied zwischen Anno und den ganz großen Titeln nicht so wahnsinnig groß. International sind wir da natürlich etwas anders aufgestellt, ist aber auch jetzt ein Schwerpunkt für uns, da nochmal international mehr Gas zu geben, ohne dass wir natürlich den deutschen Markt dabei vernachlässigen. Ja. Ganz im Gegenteil, das haben wir jetzt schon auf der Gamescom gesehen, obwohl wir ja gar nichts gezeigt haben, war das Feedback von der Community schon ganz, ganz toll.
In meiner naiven Überzeugung ein riesiges Potenzial international.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, da wir haben jetzt natürlich mit dem letzten Spiel auch eine ganze Menge noch geschafft, weil zum Beispiel in Nordamerika ein Riesenmarkt für Strategiespiele. Da haben wir natürlich das Thema gehabt, dass Anno auch einfach nicht so bekannt war. Und wir haben jetzt durch Anno 1800 sind die USA plötzlich eben schon bei uns an der Stelle hinter Deutschland der zweitwichtigste Markt geworden. Da haben wir viel, viel mehr Leute, die spielen. Das heißt, wir kriegen eine ganz andere, Möglichkeit, auch das vor Ort, das nächste gleich zu platzieren. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Steam-Wishlists und alles Mögliche bekommen werden.
Wenn du dir den Heimatmarkt anschaust, jetzt hast du gerade, ne, du hast, also über, wir haben über Blockbuster Games gesprochen, du sprichst jetzt auch natürlich über Potenzial und Verkaufszahlen. Und jetzt vielleicht auch eher an dich und aus deiner Perspektive. Wie schaust du denn auf den deutschen Gamesmarkt? Weil, und du darfst mich gerne korrigieren, wenn das jetzt falsch ist, aber zumindest in meiner Wahrnehmung, also so richtig viel Großes kommt ja eigentlich selten aus Deutschland.
Ja, der deutsche Gamesmarkt ist ein bisschen schizophren fast, ne? Du hast auf der einen Seite einen der größten Märkte der Welt, was die Verkäufe betrifft. Wir sind dann immer so Platz 4 oder 5, je nachdem, was gerade rauskommt, streiten uns so ein bisschen mit England genau um die Position. Und das heißt, hier wird richtig viel Geld mit Spielen verdient. Was aber die Entwicklung betrifft, sind wir eindeutig nicht so groß. Und da müssen wir auf jeden Fall, da widerspreche ich dir wirklich überhaupt nicht, das hast du auf den Punkt gebracht. Die letzte Zahl war, glaube ich, dass wir so bei ungefähr 4-5% oder vielleicht sogar leicht drunter liegen von Spielen, die in Deutschland konsumiert werden, die auch aus Deutschland kommen. Und ich sage mal so, wenn das jetzt bei Büchern oder bei Filmen so wäre, wäre, dann würden wahrscheinlich die Kulturpolitiker die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das ist aber nicht gut. Und ich meine, Spiele sind halt schon irgendwo ein Leitmedium heute in der heutigen Zeit. Und das ist dann schon auch vielleicht nicht so gut, wenn das viel zu wenig aus Deutschland selber kommt. Und da müssen wir auf jeden Fall was tun. Das ist, und genau aus dem Grund, ja, einmal, weil das ist das Leitmedium der jungen Generation und auch inzwischen von immer mehr von der älteren Generation. Und natürlich ist es auch eine riesen Branche, was neue Entwicklungen, was Wachstumsmöglichkeiten, was Digitalisierung, also alles, was an Jobs morgen existiert, da ist die Spielebranche eigentlich fast ein guter Ausbildungsbereich dazu. Ne? Früher waren wir die Studienabbrecher, heute setzen wir die Trends. Ich glaube, wenn ich mir das anschaue, was wir heute für Jobs haben, davon hat es wahrscheinlich 50% vor 10, 15 Jahren, als ich hier auch schon war, noch nicht gegeben, weil sich das so dynamisch weiterentwickelt. Und ich glaube, da haben inzwischen auch doch die Politiker und auch andere Wirtschaftsunternehmen, das muss man ja auch sagen, das gehört auch, die haben uns auch früher doch sehr belächelt, haben erkannt, nee, das ist einfach schon total spannend und da muss ich was tun. Und da ist in Deutschland viel zu wenig. Wir haben in Deutschland eine ganz okaye Indie-Szene, die kann auch noch größer werden, aber die ist, da sind wirklich viele gute Unternehmen, bekommen wir ja auch mit. Wir machen ja den Ubisoft Blue White Newcomer Award jedes Jahr beim Deutschen Entwicklerpreis, jetzt wieder in Kürze in Köln. Und da sehen wir, was auch da an kreativen Dingen kommt. Aber bei mittleren und gerade bei großen Unternehmen liegen wir leider weit hinter anderen Standorten zurück.
Was, also kannst du das auf, weiß nicht, kann man das auf 3, 4 Stellschrauben festlegen, woran das liegt? Also was glaubst du, müsste sich ändern, um das zu verändern?
Zunächst mal glaube ich, dass das so ein bisschen historisch entstanden ist. Ich glaube, es gibt jetzt gar keinen besonderen Grund dafür, warum das jetzt in Deutschland nicht so hochgegangen ist. Ich glaube, wir haben sicherlich vielleicht aufgrund der Sprache oder auch aufgrund der Art der Spiele, die bei uns vor allen Dingen früher gespielt worden sind. Also ich glaube, Siedler und auch Anno haben sich am Anfang fast sehr stark auf den deutschen Markt einfach konzentriert. Die sind aber nicht so weit nach draußen gegangen. Man konnte in Deutschland sehr gut davon leben. Wir sind also da nicht so richtig in die Beite gegangen, leider. Das ist so ein bisschen das erste Problem gewesen. Und dann sind natürlich andere davon galoppiert und dann muss man aufholen. Und das ist dann immer nicht so einfach. Da hat sich zum Beispiel Kanada, die haben das auch Ende der 90er Jahre erkannt. Was machen wir denn jetzt? Und die haben gesagt, alles klar, wir holen die Branche einfach hier hin. Und haben dann halt damals mit der Förderung angefangen und haben gesagt, jeder Arbeitsplatz, der hier in der Games-Branche geschaffen wird, wird von uns mit so und so viel Prozent unterstützt. Ubisoft hat dann gesagt, oh, das klingt ja spannend. Außerdem in Quebec, französischsprachig, aber dann konnten wir das gut machen. Und da ist natürlich dann auch eine Förderlandschaft entstanden, in der Deutschland auch nicht mitgespielt hat. Dazu kam, wenn ich jetzt mal mit Frankreich vergleiche, dass in Ländern wie Frankreich Spiele und generell jede Form von, was man so früher als Subkultur bezeichnet hat, Comics etc., immer schon einen höheren Stellenwert hatte, während bei uns das immer so ein bisschen noch die Schmuddelecke war. Also vor 20 Jahren haben wir mit Politikern ganz andere Gespräche geführt als heute. Das war eher schwierig. Ja. Das hat sich natürlich danach gedreht, aber jetzt sind wir halt in einem Wettbewerb, wo wir aufholen müssen. Und jetzt würde uns natürlich eine wirklich gute, da ist Kanada ein gutes Beispiel, aber inzwischen auch Länder wie Frankreich und England und Italien und Irland und Polen, also um uns herum, die haben das alle erkannt, die haben gesagt, wir müssen auch die Unternehmen hier ansiedeln und haben halt dann eine Förderpolitik gemacht, die das unterstützt hat und die für die Länder auch ein gutes Geschäft ist, weil sie mehr Geld einnehmen durch die Firmen, die kommen, als das, was sie davor investieren. Und da hinken wir halt leider immer noch hinterher und aktuell tut es natürlich weh, dass jetzt seit inzwischen, ich weiß gar nicht, ich habe aufgehört mitzuzählen, über 1,5 Jahren inzwischen die Förderung, die es ja dann mal gab und die auch erste gute Effekte hatte, dann wieder leer gelaufen ist. Und jetzt mit der aktuellen Situation, wo es keinen Haushalt fürs nächste Jahr gibt, dann hoffen wir, dass es bald wieder losgeht. Um das ganz konkrete Beispiel zu nehmen, Anno ist sehr gut gefördert worden. Das ist für uns natürlich toll. Dadurch haben wir dann auch entschieden, dass wir die Konsolenerstellung hier in Deutschland installieren und dass wir jetzt auch noch uns weiterentwickeln können. Und das sind wirklich Arbeitsplätze, die gehalten und neue, die geschaffen werden. Aber jetzt müssen wir natürlich gucken, wie geht's denn jetzt strategisch weiter? Und im Moment ist das noch ein bisschen unklar. Vielleicht noch ganz kurz ein Satz, was zum Beispiel super ist in Deutschland. Generell merken wir, dass wir sehr attraktiv sind für Expatriates, also für Leute, die aus dem Ausland zu uns kommen, was für uns total wichtig ist, weil wir brauchen auch erfahrene Leute, die aus dem Ausland zu uns kommen. Ich glaube aber, da kann man noch eine Menge tun, denn die Leute kommen gerne nach Deutschland, die finden es auch hier ganz toll und irgendwann wird es dann aber doch manchmal ein bisschen zu schwierig. Dann ist die Bürokratie und die Art und Weise, wie auch dann teilweise, also ich hab Kollegen, die wirklich Angst haben, zum Ausländeramt zu gehen. Ja. Dabei sollten wir doch eigentlich total glücklich sein, dass ein super erfahrener Programmierer, der aus Südamerika zu uns gekommen ist, in Deutschland ist. Und da, glaube ich, müssen wir dran arbeiten. Da haben wir auch guten Austausch, in dem Fall jetzt mit Städten und mit dem Land. Aber da können wir noch einiges tun. Das hilft uns gerade nicht.
Spannend auf jeden Fall. Hast du irgendeine Vermutung, und wenn es nur ein Bauchgefühl ist, woher diese Sorgen und Ängste dann auch kommen? Das ist ja irgendwie dann so eine, weiß ich nicht, kulturelle Geschichte, also bei uns, ne? Wie kommunizieren wir mit Leuten, die zu uns kommen?
Ich kann da ein Beispiel erwähnen. Da ist ein Kollege von mir, der ist bei uns dann angefangen und der kam vorher, der ist, glaube ich, selber irgendwo aus dem südeuropäischen Raum. Und der war dann, nicht EU. Und der war dann in Holland. Und der sagte, er kam in Holland an, da war dann das Amt, wo dann gesagt wurde, ja, Sie möchten nach Holland jetzt einwandern. Was ist denn der Hintergrund? Ja, ich habe hier einen Arbeitsvertrag und das. Ah, wunderbar. Dann gehen Sie mal ins zweite Stockwerk hoch. Und dann wurde der wirklich sehr, ja, alles klar, wunderbar, wir freuen uns, dass Sie da sind und so weiter und so weiter. Und als er nach Deutschland kam, da ist man halt dann einfach bei dem Amt, wo alle ausländischen Mitbürger sind. Und natürlich sollen die alle toll behandelt werden, aber natürlich bist du dann mit ganz anderen Lebenswirklichkeiten da in einer Schlange. Und das ist wirklich teilweise eine sehr schwierige Situation. Die sind auch wahrscheinlich personell überfordert. Ich will da gar nicht sagen, dass die Leute bei den Ausländeramten, dass die da nicht vielleicht auch unglücklich über die Situation sein können. Nur das ist für die Leute wirklich schwierig. Und wir beschäftigen dann teilweise Unternehmen, die uns dabei unterstützen, das zu tun. Das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen. Und da, glaube ich, sollten wir aufpassen, dass wir da eine positive Willkommenskultur haben, gerade für Menschen, die hier hinkommen und die hier ja uns helfen, sag ich mal, in solchen Bereichen uns weiterzuentwickeln.
Ihr habt fast 50% eurer Leute aus dem Ausland, habe ich jetzt
richtig im Kopf? Ja, wir haben über die Hälfte unserer Teammitglieder kommen nicht aus Deutschland. Und die kommen wirklich aus der ganzen Welt. Also wir haben nach der ersten Wahl von Trump sehr viele Amerikaner plötzlich bei uns gehabt. Mal gucken, was da jetzt passiert. Wir haben eine ganze Welle gehabt von Südamerikanern eine Zeit lang mal. Wirklich von überall, Südafrika, Australien, Asien, Russland, viele Ukrainer auch, Engländer, auch da nicht ganz unabhängig von der Brexit-Debatte, tauchten plötzlich viele Engländer hier auf. Und das ist auch super, weil das natürlich für uns auch, wir wollen ja Spiele für den Weltmarkt machen und da braucht man auch Leute mit diesen ganzen verschiedenen internationalen Perspektiven.
Schaut ihr da auch gezielt drauf, dass ihr genau diese Diversität aufbaut? Oder würdest du auch sagen, dass vielleicht so eine Ausbildung, ne, zu dem, was ihr eigentlich sucht, in Deutschland einfach nicht ausreicht? Also sind dann Leute, die auf dem deutschen Markt sind, nicht mehr wettbewerbsfähig, weil andere kommen, einfach viel besser sind? Oder sagt ihr, nee, also wir machen das schon hier ganz bewusst, weil wir bauen ja für verschiedene Märkte, wir brauchen so ein diverses Team?
Also erstmal die Ausbildung in Deutschland ist wirklich nicht schlecht. Ja? Also wir haben in Deutschland inzwischen sehr gute Ausbildungsinstitute. Das ist ja, früher waren das ja sehr viele Private, die natürlich diese Lücke genutzt haben, wo es eben die staatlichen nicht gab. Heute gibt es eine Mischung aus privaten, staatlichen Hochschulen etc., die wirklich gute Ausbildung bieten. Da sind wir ich weiß nicht, ob wir schon auf dem absoluten Top-Niveau angelangt sind, aber wir sind da wirklich nicht mehr schlecht. Nur, das sind natürlich dann Juniors, die von der Hochschule kommen. Ja, das sind dann wir brauchen halt diese Mischung. Wir nehmen auch immer noch Juniors aus dem Ausland, aber da finden wir auch viele aus Deutschland. Für uns ist das aber natürlich sehr wichtig. Also, ich weiß nicht, wir haben jetzt ja, ich kann mir die Situation nicht vorstellen, dass wir alle unseren Bedarfe aus Deutschland stillen können. Wenn das so wäre, bin ich aber recht überzeugt, würden wir trotzdem auch international schauen, genau aus dem Grund. Wir brauchen auch, ich habe halt dann den Kollegen, der vorher bei Naughty Dog in Kalifornien war und dann den absoluten Top-Spielen mitgearbeitet hat. Und davon lernen wir natürlich unfassbar viel. Und auch wie gesagt, alleine die unterschiedlichen Perspektiven, also da sind wir wirklich unglaublich divers aufgestellt. Und das ist wirklich eine richtige Stärke für uns. Also das möchte ich wirklich nicht missen. Und Beispiel, in Berlin sind wir natürlich noch das internationalste Studio, ich glaube über 60%. In Düsseldorf haben wir etwas über 50%. Mainz war natürlich lange, auch aus der Entstehung heraus, ein fast rein deutsches Studios. Die haben heute fast 30% oder vielleicht sogar über 30%, das wackelt natürlich mal so ein bisschen hin und her, internationale Teammitglieder. Und das ist unglaublich bereichernd. Ich bin fest davon überzeugt, damit machen wir bessere Spiele.
Wie darf man sich denn deinen Alltag heutzutage dann vorstellen? Also mit all dem, was du hast jetzt, wir haben ja viele unterschiedliche Themen auch angesprochen, das heißt, du hast ja schon relativ viel auf dem Schirm, aber hast du einen halbwegs geregelten Alltag? Ist das auch einfach immer jeden Tag was Neues und mal gucken, wo es gerade brennt? Oder?
ja gut, manchmal ist es natürlich, dass man irgendwo was, dass irgendwo was brennt. In der Regel versuche ich natürlich, das so zu organisieren, dass die Feuer schon von anderen gelöscht werden. Wenn ich dann wirklich selber schauen muss, ist das meistens ist auch mal okay, aber es ist natürlich meistens eine Eskalation, die man hoffentlich vorher verhindern kann. Also ich habe jetzt eigentlich, gut, ich bin natürlich jetzt auch noch für Studios, insgesamt 10 Studios in 5 Ländern verantwortlich. Das heißt, ich habe natürlich eine gewisse Regelmäßigkeit, dass ich mit den Leuten, die das vor Ort machen, spreche. Ich versuche eigentlich immer noch den Kontakt auch zu den wirklichen, weil ich meine, wo passiert die, wo passiert's, was ist entscheidend in unserer Branche? Da, wo die Spiele gemacht werden, ja, in den Entwicklungsteams. Ich versuche also den Kontakt nicht ganz zu verlieren, ohne die zu micromanagen. Das heißt, ich bin dann schon immer wieder mal mit Teams direkt im Austausch. Aber natürlich rede ich vor allen Dingen mit den Leuten, die dann in den einzelnen Standorten dafür verantwortlich sind. Und im Endeffekt versuchen wir einfach nur, möglichst beste Bedingungen zu schaffen, um Spiele zu entwickeln. Und in einer sich so schnell entwickelnden Branche wie der Computerspielebranche ist das auch eine ständige Herausforderung. Dass es kommen immer wieder neue Technologien, neue Plattformen, neue Geschäftsmodelle, etc., etc. Also das wird auf jeden, also langweilig war es in meinem Job noch keinen einzigen Tag, das kann ich sicher sagen. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass immer wieder mal neue Aufgaben auf mich einprasseln.
Wir müssen dich ja jetzt auch gleich ziehen lassen. Ich habe jetzt noch, ich habe jetzt noch 3 Fragen auf dem Schirm, die können wir auch relativ schnell aber machen.
Gerne.
Also das erste ist, erstmal vielen Dank für diesen ganzen Input. Hast du jetzt noch ein Thema, das dir persönlich vielleicht wichtig ist, das wir nicht angesprochen haben?
Puh, also haben wir wirklich sehr viel angesprochen.
Und nein ist auch fein. Also wir wollen nie die Gäste zwingen, nochmal was zu sagen, aber falls du was hast.
Ich denke, wir haben das alles gut angesprochen. Ich glaube, was ich einfach jedem sage, Spielen ist wirklich was Wunderbares. Und gerade in einer Zeit wie heute, in der wir uns ganz viel mit Konflikten beschäftigen, auf allen möglichen Ebenen, sind Spiele vielleicht. Erinnern uns Spiele daran, dass wir mit anderen Menschen umgehen können, auch wenn wir sonst nicht immer mit ihnen einer Meinung sind und gemeinsam Spaß haben können. Und in vielerlei Hinsicht sind Spiele wirklich im besten Sinne hervorragende soziale Medien, die vielleicht auch Menschen wirklich, die Kraft haben, Menschen zusammenzubringen. Und ich glaube, das sollten wir gerade im Moment nicht vergessen. Ob das das Gesellschaftsspiel ist, was ich abends mit meinen Kindern spiele, oder wenn ich dann nochmal am Computer abends eine Runde Rainbow Six spiele mit Leuten auf der ganzen Welt. Das ist ein hoher Wert, finde ich.
Jetzt hast du super viel gesehen. Du hast sehr viel Entwicklung auch gesehen. Ich würde das gerne einfach einmal nutzen. Hast du einen Tipp? Vielleicht für auch junge Leute, vor allem, die jetzt sagen, boah, eigentlich habe ich total Bock, Spiele zu entwickeln. Hast du irgendeinen guten Ratschlag?
Die besten Bewerbungen, die wir bei uns bekommen und die Leute, wo ich wirklich immer das Gefühl habe, die sind am besten vorbereitet, macht, wenn ihr in die Spielebranche gehen wollt, macht Spiele. Es gibt heute so hervorragende Tools, so hervorragende Engines, man kann wirklich unglaublich viel selber machen. Ich glaube, das ist immer der beste Einstieg. Auch um festzustellen, ist das vielleicht doch etwas ein oberflächlicher Wunsch. Und wenn ich dann wirklich weiß, was das bedeutet, das macht unglaublich viel Spaß. Für mich macht Spiele entwickeln mehr Spaß als Spiele spielen. Aber trotzdem ist es vielleicht nochmal eine Erkenntnis, wie das wirklich abläuft. Macht einfach selber Spiele und dann kann man heute auch sagen, es gibt wirklich ganz hervorragende Möglichkeiten über Praktika und über Ausbildungsmöglichkeiten, das zu machen. Aber ich würde immer an allererster Stelle sagen, Wer Spiele machen will, sollte es einfach tun. Es gibt eigentlich wenig Gründe, es nicht zu versuchen.
Letzte Frage, die wir jedem Gast stellen. Hast du irgendjemandem auf dem Zettel, wo du sagst, oh, das wäre mal total spannend, ihr solltet euch mal mit dieser Person unterhalten?
Okay, ja, da gibt es natürlich eine Menge. Und ich weiß jetzt auch nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich kenne jetzt nicht eure gesamte Liste von über 100 Leuten.
Das ist gerne ein, zwei Gedanken raus. Dann.
Gut, also ich, wenn ich mich immer gerne unterhalte, der auch viel gemacht hat, ist der Soran Rosso. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja.
Ja, habt ihr den schon mal drin gehabt?
Nee, haben wir noch nicht.
Ja, der, ich glaube, das ist ein guter Typ. Der hat auch viel gesehen, der war in verschiedenen Firmen. Der kommt ja eher aus dem ganzen Vermarktungsbereich. Da tut sich gerade eine ganze Menge. Und wenn der dabei ist, höre ich gerne zu.
Das ist ein guter Gast. Ich muss mir den Kontakt mal von ihm besorgen. Ich glaube, ich habe gar keinen direkten Kontakt, aber
kann ich dir geben.
Ja, gerne. Sonst hätte ich nämlich den Christian Denke gefragt.
Okay, der weiß nicht, dass ich das jetzt hier sage. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie er darauf reagiert.
Ja, das ist aber tatsächlich meistens so. Und wir schicken dir dann immer ein kurzes Audiosnippet und sagen,
ja, kannst du gerne. Das könnt ihr gerne machen.
Ja, fantastisch. Vielen Dank dir. Danke für die ganzen Insights. Zeit ist geflogen, natürlich. Wir hätten das jetzt auch noch weiterführen können. Aber einfach vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir wünschen alles dir alles da. Gute für die weitere Zukunft.
Dankeschön, ja. Hat Spaß gemacht. Gruß nach Krefeld und Duisburg und wo ihr alle sitzt. Und dann bis zum nächsten Mal, wo auch immer.
Danke dir. Bis
danke
dann.
Dir.
Ciao.
Tschüss. Ciao. System shut down.